Herzlich willkommen zu RUEK, zu unserem Deep Dive. In Kapitel 1 haben wir ja ausführlich darüber geredet, wie sich unsere Werkzeuge zunehmend an uns Menschen anpassen, statt dass wir uns ständig an die Maschine verbiegen müssen. Heute gehen wir einen ganzen, ziemlich großen Schritt weiter.
Und zwar einen richtig kontroversen Schritt, das muss man vorweg sagen. Das Thema heute lautet sinngemäß so: Excel und Dashboards müssen sterben. Wir steuern unsere Cloud-Systeme schon bald wie in einem riesigen Computerspiel. Konkret wie in Minecraft. Das klingt erstmal verrückt, ich weiß.
Bevor wir richtig loslegen, ganz kurz für alle, die nicht jeden Tag im technischen Maschinenraum sitzen. Cloud-Systeme, das sind die Server und Dienste, auf denen moderne Software überhaupt erst läuft. Irgendwo in fremden Rechenzentren, für uns völlig unsichtbar, aber permanent in Betrieb.
Sehr wichtige Einordnung. Und der Mensch, der diese unsichtbaren Systeme am Laufen hält, der betreibt etwas, das man DevOps nennt. Das ist die Disziplin, Software nicht nur einmal zu bauen, sondern sie dauerhaft, zuverlässig und rund um die Uhr zu betreiben und zu überwachen. Ein Dauerjob also.
Und jetzt kommt die wirklich steile These aus diesem Kapitel. Genau dieses Betreiben und Überwachen soll sich in Zukunft anfühlen wie ein Open-World-Spiel. Also wie eine riesige, frei begehbare Spielwelt, durch die man laufen kann. Da musste ich beim Lesen, ehrlich gesagt, erstmal kräftig schlucken.
Ging mir genauso. Und das richtig Faszinierende ist, dieses Kapitel macht es sich kein bisschen leicht. Es startet nämlich nicht mit Schwärmerei, sondern mit einer knallharten Selbstkritik an der naiven, also der allzu simplen und etwas dummen Variante dieser ganzen Idee. Das fand ich stark.
Das nimmt mir tatsächlich schon einen Teil der Skepsis. Erzähl mal genauer. Was ist denn diese naive Variante, die hier so klar zerlegt und auseinandergenommen wird?
Stell dir vor, du willst eine Firewall sperren. Eine Firewall ist die digitale Schutzmauer, die unerwünschten oder gefährlichen Datenverkehr blockiert. In der naiven Spielversion läufst du jetzt mit deiner Spielfigur, deinem Avatar, quer durch eine dreidimensionale Welt zu einem Wahrechter, einem sogenannten NPC, um diese Mauer dort hochzuziehen.
NPC, das steht für Non-Player-Character, also eine computergesteuerte Figur, die eben nicht von einem Menschen, sondern vom Spiel selbst bewegt wird. Und zu diesem Verächter rennst du dann quer durch die Landschaft, nur um die Schutzmauer zuzumachen. Okay, ich ahne schon, wohin das läuft.
Genau dahin. Und das Kapitel sagt vollkommen zu Recht, das ist schlicht Quatsch. Das ist deutlich langsamer und umständlicher als ein einziger kurzer Tastaturbefehl. Du machst aus einer 3-Sekunden-Aktion auf einmal ein gemüten, genischu, müschendisch, Spielwelt. Da, das ist objektiv Unsinn und Zeitverschwendung.
Und das ist ein enorm wichtiger Punkt, finde ich. Denn genau hier würde meine innere Skeptikerin sofort laut einhaken und sagen, na seht ihr, dieser ganze reumliche Kram, diese dreidimensionalen Welten, das ist doch alles nur bunte Spielerei, gelangweilte Programmierer und nichts ernsthafte Arbeit.
Und genau diese kritische Stimme braucht es unbedingt. Stell dir dieses Kapitel im Grunde als eine hitzige Debatte vor. Auf der einen Seite steht eine erfahrene Entwicklerin, die das Terminal über alles liebt. Das Terminal ist dieses Nu-Echterne, scharnene schwarze Terzenster, Tateterne, stärkigste Termen umschossend, Abendtextfenster, in das man Befehle hineintippt. Schnell, schnurkellos, ma echtig.
Also klar die Fraktion, die sagt, Text ist und bleibt immer schneller. Tippen schlägt jedes Herumlaufen. Und ganz ehrlich, in diesem konkreten Firewall-Beispiel hat diese Frau ja zu 100% recht. Da gibt es nichts zu diskutieren. Der Tastendruck gewinnt klar gegen den Spaziergang.
Hat sie absolut. Aber jetzt betritt die Gegenseite die Bühne, der leidenschaftliche Verfechter visueller, also bildhafter Oberflächen. Und der sagt etwas sehr Kluges. Er sagt, Moment, ihr verteidigt da gerade völlig den falschen Punkt. Niemand, wirklich niemand, will einzelne Befehle durch albernes Herumlaufen ersetzen.
Spannend. Sondern was dann? Wo genau liegt dann der eigentliche Wert dieser ganzen visuellen Idee, wenn er ausdrücklich nicht in der einzelnen kleinen Aktion liegt? Das musst du mir jetzt auflösen.
Der wahre Wert liegt in der visuellen Makroübersicht, also nicht im einzelnen Klick oder Befehl, sondern im Blick auf das ganz große Ganze. Stell dir vor, du siehst 1000 Server gleichzeitig auf einen einzigen Blick, statt mühsam eine Aktion auf genau einem einzelnen Server auszuführen. Das ist die völlig andere Liga.
Okay, das ist tatsächlich eine komplett andere Hausnummer. Und jetzt kommt das Argument, das mich beim Lesen wirklich umgehauen hat. Denn es geht hier überhaupt nicht mehr um Technik oder Geschmack. Es geht plötzlich um Biologie und um unser eigenes Gehirn.
Ja, das ist der absolute Kern des gesamten Kapitels. Unser Gehirn wurde über Hunderttausende von Jahren der Evolution darauf optimiert, räumliche Welten blitzschnell zu lesen. Wo lauert der Säbelzahntiger? Wo fließt der Fluss? Wo führt der sichere Pfad entlang? Das war überlebenswichtig.
Wir verarbeiten also Räume, Farben und Bewegungsströme in Millisekunden, ohne nachzudenken. Das ist im Grunde Hochleistungshardware, die wir alle völlig gratis mitbekommen haben. Daran muss man nicht einmal aktiv denken. Es passiert einfach von ganz allein und ununterbrochen im Hintergrund.
Und jetzt kommt der bittere, fast schon schmerzhafte Kontrast dazu. Stell denselben hochbegabten Steinzeitmenschen jetzt vor eine Logdatei. Eine Logdatei ist das Tagebuch eines Systems. Zeile fuhr, Zeile reiner Text darüber, was im Inneren gerade alles passiert ist. Trocken, grau, endlos lang.
Und genau bei 50 Seiten reinem, grauem Text kapituliert dieses ansonsten geniale Gehirn dann auf einmal vollständig. Wir scrollen und scrollen und scrollen und sehen vor lauter gleichvorärmigen Zeilen das eigentliche Problem einfach nicht mehr. Es versteckt sich im Rauschen.
Das ist so ein treffendes Bild für den eigentlichen Konflikt, der hier verhandelt wird. Wir zwingen ein hochspezialisiertes Raumgehirn dazu, stundenlang flache Tabellen zu lesen. Wir benutzen quasi einen brachialen Hochleistungsmotor, um damit mühsam einzelne Buchstaben zu zählen. Das ist absurd.
Und genau hier verschiebt sich die ganze Debatte auf einmal komplett. Es geht nämlich gar nicht mehr um Spielerei gegen Ernsthaftigkeit, wie ich anfangs dachte. Es geht plötzlich um die viel tiefere Frage, welcher Teil unseres Gehirns überhaupt arbeiten darf und welcher brach liegt.
Ganz genau das. Und das vielleicht beste Alltagsbild davor kommt direkt aus einem Rennspiel. Stell dir die Stauanzeige in einem Open-World-Spiel wie GTA vor. Du siehst dort sofort und ohne jedes Nachdenken, wo es auf der Karte rot wird und der Verkehr ins Stocken gerät. Ein Blick genügt.
Du musst eben keine langweilige Tabelle mit lauter Wartezeiten und Zahlenkolonnen lesen und im Kopf vergleichen. Du siehst einfach die rote Linie auf der Karte und weißt sofort, aha, da ist der Stau. Und genau dieses simple Prinzip soll jetzt auf Datenstaus übertragen werden.
Ja, exakt. Wenn sich Daten in einem System irgendwo stauen, wenn an einer Stelle etwas verstopft und nicht mehr richtig durchfließt, dann soll das in Zukunft aussehen wie ein roter Verkehrsstau auf der Karte. Kein abstrakter Zahlenwert mehr, sondern eine sichtbare, zäh stockende Strömung.
Und damit sind wir endlich bei der großen, eigentlichen Vision dieses Kapitels angekommen. Die ganze unsichtbare Softwarearchitektur, also all diese abstrakten, unsichtbaren Dienste, werden zu einer richtig begehbaren Welt. Wie eine weite Minecraft-Landschaft oder eine glitzernde Cyberpunk-Stadt bei Nacht.
Und das wirklich Geniale daran ist, was dann mit Fehlern passiert. Ein Fehler ist auf einmal nicht mehr nur eine kleine rote Textzeile, die du in 1000 anderen Zeilen mühelos übersiehst. Ein Fehler wird stattdessen zu einem lichterloh brennenden Gebäude mitten in deiner Stadt. Unübersehbar.
Und da kann ich gar nicht mehr wegschauen. Das ist der Punkt. Ein Gebäude steht in hellen Flammen und sofort rennt mein altes Steinzeitgehirn instinktiv los. Eine Blockade tief im System wird so zur sichtbaren Mauer, die mir koerperlich den Weg versperrt und nach Aufmerksamkeit schreit.
Und der Mensch steuert dieses ganze System dann völlig intuitiv per Raumnavigation. Du gehst einfach zum Brand hin, statt dich durch 50 Seiten Protokoll zu kämpfen. Du navigierst durch dein System ganz genau so, wie du sonst entspannt durch eine echte Stadt spazierst und dich orientierst.
Aber jetzt müssen wir wirklich fair bleiben. Und das Schöne ist, das Kapitel selbst bleibt auch fair. Es schwärmt eben nicht nur blind herum, sondern es benennt ganz klar auch eine echte, ernste Gefahr dieser Idee. Und diese Gefahr hat einen ziemlich treffenden, fast lustigen Namen bekommen.
Den Effekt der fliegenden Autos. Die Grundidee dahinter ist folgende. Man nimmt irgendetwas völlig Normales, macht es dann maximal cool, beeindruckend und futuristisch. Und genau dadurch wird es am Ende unpraktischer und umständlicher als das langweilige, schnode Original je war. Ein klassischer Bumerang.
Ein fliegendes Auto sieht natürlich spektakulär aus, keine Frage. Aber nur kurz zum Brötchen holen um die Ecke ist das gute alte normale Auto eben doch viel besser geeignet. Und genau dieselbe gemeine Falle lauert eben auch bei diesen ganzen schicken, glänzenden Welten für die Technik.
Genau da verläuft die alles entscheidende Grenze des gesamten Kapitels. Auf der einen Seite steht die sinnvolle visuelle Abstraktion, die echte Komplexität wirklich begreifbar und beherrschbar macht. Auf der anderen Seite steht hübsche, glänzende Deko, die am Ende nur im Weg steht und ablenkt.
Und ich glaube, genau das ist die eigentliche, schöne Versöhnung der beiden zerstrittenen Lager. Die Terminalliebhaberin beheilt völlig recht, solange es um die einzelne, schnelle, präzise Aktion geht. Da schlägt der nüchterne Tastendruck wirklich jede noch so schöne Animation.
Und der Verfechter der Bilder behält genauso recht, sobald es um Überblick und um Mustererkennung geht. In dem Moment, in dem ein Mensch verstehen muss, wie es dem riesigen, unüberschaubaren Ganzen gerade geht, gewinnt das räumliche, sofort lesbare Bild ganz klar.
Was bleibt also am Ende hängen aus diesem Kapitel 2? Fuhr mich ganz klar das Bild vom verschwendeten Gehirn. Wir tragen einen wahnsinnigen Raum-Supercomputer im Kopf herum und lassen ihn stumpfgraue Textzeilen zählen, statt ihm endlich eine richtige Welt zum Erkunden zu geben.
Und fuhr mich bleibt vor allem der ehrliche Maßstab dahinter hängen. Nicht fragen, sieht das jetzt cool und beeindruckend aus, sondern ehrlich fragen, verstehe ich mein System dadurch wirklich in Sekunden, statt erst in mühsamen Stunden. Nur das allein rechtfertigt die dritte Dimension.
Wunderbar gesagt. Und damit ein kurzer Ausblick auf das kommende Kapitel 3. Wir haben jetzt also gemeinsam die Welt gebaut, die wir endlich sehen und begehen Koen. Als nächstes stellen wir die spannende Frage, wer in dieser neuen Welt eigentlich direkt neben uns mitarbeitet.
Ganz genau, im nächsten Kapitel kommen dann die Mitspieler so richtig ins Bild. Es geht nicht mehr nur um dich ganz allein in deiner brennenden oder friedlichen Stadt, sondern darum, wer da sonst noch in diesem Raum agiert und handelt. Bleibt unbedingt dran, das wird richtig spannend.